Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland wird schon länger über eine mögliche Altersgrenze für soziale Medien diskutiert. Australien macht nun vor, wie ein solches Gesetz aussehen kann. Plattformen wie Instagram und TikTok müssen dort seit heute die Konten von unter 16-Jährigen sperren, sonst werden Bußgelder fällig. Für Messenger-Dienste wie WhatsApp gilt das Verbot zunächst nicht. Es soll junge Menschen vor Cybermobbing und anderen Gefahren schützen.
Gespannt hatten Kinder und Jugendliche in Australien auf diesen Tag gewartet. Noch sind nicht alle Social-Media-Accounts von unter 16-Jährigen gesperrt, doch viele hat es jetzt getroffen. An alle Dinge auf Social Media komme ich jetzt nicht mehr ran, nur weil ich nicht alt genug bin. Das ist doch dumm. Auch wenn ich wusste, dass es kommt, war es jetzt interessant zu realisieren, oh, kein Social Media mehr. Viele wurden in den vergangenen Tagen von Plattformen vorgewarnt. Betroffene User müssen nun etwa mit ihrem Ausweis oder digitaler Gesichtserkennung belegen, dass sie schon 16 oder älter sind. Datenschützer kritisieren, dadurch gelangten noch mehr persönliche Daten an die Social-Media-Dienste. Die Mehrheit in Australien findet die Alterssperre aber gut und richtig, allen voran der Premierminister. Es ist eine der größten sozialen und kulturellen Veränderungen, denen unsere Nation je gegenübergestanden hat. Eine tiefgreifende Reform, die weltweit nachhallen wird, um nicht nur diese Generation zu unterstützen, sondern auch zukünftige. In den kommenden Monaten wird eine Regierungskommission bei den Social-Media-Diensten abfragen, wie viele unter 16-Jährige noch auf ihren Plattformen unterwegs sind. Sollten die Zahlen nicht sinken, drohen Strafen in Höhe von umgerechnet knapp 30 Millionen Euro.
Der Bundesfinanzhof, das höchste Finanzgericht, hat Klagen gegen die Grundsteuer auf Immobilien abgewiesen. Diese Steuer wird seit Anfang dieses Jahres anders berechnet als bisher. Grundsätzlich richtet sie sich danach, wie viel Miete das Grundstück einbringen könnte. In 11 der 16 Bundesländer wird das nach regionalen Durchschnittswerten errechnet, also nicht für jedes Grundstück einzeln geprüft. Das sei in Ordnung so, entschied der Bundesfinanzhof.
Dieses Grundstück in Düsseldorf gehört Karl-Heinz Turowski. Knapp 500 Quadratmeter groß, aber nur wenige Meter breit. Nicht geeignet, um es weiter zu bebauen und deswegen nicht viel wert, sagt er. Seine Grundsteuer hat sich nach der neuen Berechnung trotzdem mehr als verdoppelt. Statt 180 Euro sind es jetzt 400.
Dass ich etwas mehr Grundsteuer bezahlen muss, das ist für mich klar. Aber meine Rente ist nicht um 140% gestiegen.
Aus Sicht des Bundesfinanzhofs gibt es mit dem neuen Gesetz nur wenige dieser Extremfälle. Es sei deshalb überwiegend gerecht und somit verfassungskonform. Zudem sollte es Bürokratie abbauen und das sei gelungen.
Somit ist ein pauschaliertes, typisiertes Verfahren herausgekommen, bei dem der Bundesfinanzhof der Auffassung ist, dass eben die Einzelfallgerechtigkeit, die Bewertung von einzelnen Immobilien zurücktreten muss.
Das Gericht bestätigt also, es kann nicht jeder Einzelfall betrachtet werden, weil dieser Aufwand für die Finanzämter zu groß wäre. Das heutige Urteil betrifft diese 11 Bundesländer. Die 5 anderen Bundesländer haben eigene Ländermodelle entwickelt. Darüber soll frühestens im nächsten Jahr verhandelt werden. Die Kläger zwar heute unterlegen, aber mit großen Zweifeln an den Argumenten des Gerichts. Das Bundesmodell der Grundsteuer sei eben überwiegend nicht gerecht.
Wir werden auf jeden Fall nach Karlsruhe gehen, Verfassungsbeschwerde gegen dieses Urteil einreichen und uns die Meinung von Karlsruhe hören, ob dieses Grundsteuergesetz tatsächlich mit der Verfassung übereinstimmt.
Für Eigentümer wie Karl-Heinz Turowski bedeutet das, bis endgültig Klarheit herrscht bei der Grundsteuer, könnte es noch lange dauern.
Um viel Geld geht es auch bei einer anderen höchstrichterlichen Entscheidung. Der Bundesgerichtshof hat eine Klausel in bestimmten Verträgen zur Riester-Rente gekippt. Mit dieser Klausel hat sich die Allianzversicherung eine Möglichkeit offen gelassen, die Rente zu senken, wenn die Kapitalanlage weniger einbringt als erwartet. Doch die Klausel war unzulässig, urteilte der BGH.
Hilmar Wohlmann hat einen Riester-Rentenvertrag bei der Allianz. Fondsgebunden bedeutet, die Allianz legt seine Beiträge teils in Investmentfonds an. Wie hoch die Rente am Ende sein wird, das hängt vom sogenannten Rentenfaktor ab. Den ermittelt die Versicherung zu Beginn. Beispiel: Der Rentenfaktor liegt bei 38 Euro. Wer 100.000 Euro bis zum Renteneintritt anspart, bekäme am Ende 380 Euro Rente im Monat. Doch bei Hilmar Wohlmann hatte die Allianz den Rentenfaktor nachträglich von rund 38 Euro auf 30 Euro gesenkt.
Wenn es bei dem jetzigen Rentenfaktor bleibt, dann hat man mir ein Viertel der Rendite abgenommen und ich müsste knapp 100 Jahre alt werden, um mein Eingezahltes wieder rauszubekommen.
Eine Vertragsklausel ermöglichte das Herabsetzen des Rentenfaktors, wenn die Rendite der Kapitalanlagen stark sinkt. Diese Klausel hat der Bundesgerichtshof für unwirksam erklärt, sie sei zu einseitig. Ein Absenken in schlechten Zeiten sei nur dann erlaubt, wenn der Faktor in guten Zeiten auch wieder erhöht wird, ein Gebot des Gleichgewichts.
Es verpflichtet den Versicherer, der den Rentenfaktor aufgrund von Verschlechterungen der Umstände herabgesetzt hat, spätere Verbesserungen der Umstände in vergleichbarer Weise an die Versicherungsnehmer weiterzugeben.
Im heutigen Urteil geht es um Riester-Verträge der Allianz von 2006. Verbraucherschützer gehen aber davon aus, dass viele Versicherungen ähnliche Klauseln verwendet haben. Daher könnte das Urteil hunderttausende Kunden betreffen. Die können nun prüfen, ob auch ihre Verträge zu Unrecht angepasst wurden und gegen zu einseitige Klauseln vorgehen.
Das Bürgergeld soll zur Grundsicherung umgestaltet werden, so das Vorhaben der Koalition, verknüpft mit schärferen Sanktionen, etwa wenn Termine im Jobcenter nicht eingehalten werden. Die Reform sollte eigentlich heute im Kabinett beschlossen werden, aber wurde von der Tagesordnung genommen. Die beteiligten Ministerien müssten noch offene Fragen klären, sagte Kanzler Merz am Nachmittag. Dass es Streit gebe, wies er zurück. Zur Stunde berät der Koalitionsausschuss.
Es gibt noch Redebedarf bei der geplanten Grundsicherung. In der Kabinettssitzung wird klar, den Unionsministern Dobrindt und Reiche geht der Gesetzentwurf aus dem SPD-geführten Bundesarbeitsministerium nicht weit genug. Darüber äußert die SPD am Morgen ihren Unmut.
Von Frau Ministerin Reiche würde ich mir manchmal tatsächlich wünschen, sie würde mit der gleichen Energie sich beim Industriestrompreis dafür einsetzen, dass eine wirkliche Entlastung bei den Unternehmen ankommt. Von daher jeder Minister mehr Fokus auf das, wofür er zuständig ist.
Am Mittag dann erklärt der Innenminister, es gehe lediglich um Detailfragen.
Ich sehe keine unüberwindbaren Schwierigkeiten, sind mir auch keine unüberwindbaren Schwierigkeiten berichtet worden.
Offenbar geht es zwischen Union und SPD um die Frage, ab wann der Staat Grundleistungsempfängern Leistungen komplett streichen kann. Der Bundeskanzler stellt heute in Aussicht, die Grundsicherung werde kommende Woche im Kabinett beschlossen. Auch der Koalitionspartner gibt sich im Laufe des Tages optimistisch.
Wir sind jetzt in freudiger Erwartung, dass die letzten Details geklärt werden, aber sind auch zuversichtlich, dass es nächste Woche dann losgeht.
Für die Opposition ist klar, eine komplette Streichung von Geldern für Leistungsempfänger darf es auch mit der neuen Grundsicherung nicht geben.
Das ist offensichtlich verfassungswidrig und auch noch sozial ziemlich kalt. Und deswegen sollte die Regierung von diesen unsozialen Sanktionen ganz dringend großen Abstand nehmen.
Am Abend dürfte die Grundsicherung erneut auf dem schwarz-roten Verhandlungstisch landen. Im Kanzleramt tagt der Koalitionsausschuss.
Die EU hat sich neue Klimaziele für die kommenden Jahre gesetzt. Europaparlament und nationale Regierungen einigten sich in der Nacht auf einen Kompromiss. Demnach soll der Ausstoß von Treibhausgasen bis 2040 um 90% sinken, verglichen mit 1990. Es gibt aber Zugeständnisse an die Einzelstaaten. Ein EU-weites CO2-Preissystem für Heizen und Tanken wird verschoben. Dafür hatten sich vor allem osteuropäische Staaten stark gemacht. Seit Jahrzehnten setzt sie sich in Venezuela für Demokratie und Menschenrechte ein. Die Oppositionspolitikerin Maria Machado. Heute wurde ihr dafür in Oslo in Abwesenheit der Friedensnobelpreis verliehen. In ihrer Heimat ist sie vor dem autoritär regierenden Präsidenten Maduro untergetaucht. Dennoch hat sie sich auf den für sie gefährlichen Weg nach Norwegen gemacht und wird dort noch heute erwartet.
Sie nimmt den Preis stellvertretend entgegen. Ana Corina Sosa Machado hat bis zuletzt gehofft, dass es ihre Mutter doch noch pünktlich nach Oslo schafft.
My mother. Meine Mutter hält aber immer ihre Versprechen. Deshalb bin ich so glücklich, sagen zu können, dass wir sie in wenigen Stunden hier in Oslo in die Arme schließen können. Maria Corina Machado gilt als Hoffnungsträgerin der Opposition in Venezuela. Dort kämpft sie für Demokratie und Menschenrechte. Ihr letzter öffentlicher Auftritt Anfang des Jahres. Dann muss die 58-Jährige untertauchen. Denn das sozialistische Regime um Präsident Maduro wirft ihr unter anderem Verschwörung gegen den Staat vor und droht ihr mit Gefängnis. Sie werfen mir alles Mögliche vor. Sogar Terrorismus. Das Regime und Maduro persönlich haben klargemacht, wenn sie mich kriegen, lassen sie mich verschwinden. Machado wird ein guter Draht zu US-Präsident Trump nachgesagt. In Oslo gab es deshalb auch Proteste. Das Nobel-Institut verteidigt die Wahl. Ihr eine Nähe zu Trump zur Last zu legen, ist scheinheilig, denn diese Nähe suchen gerade viele Regierungen. Über ihre Tochter dankte Machado für den Friedensnobelpreis. Er sei eine Ermutigung, weiter für Demokratie in Venezuela zu kämpfen.
Neben Machado wurden heute in Oslo auch die anderen Nobelpreisträger geehrt. Insgesamt 12 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften. Der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai erhielt den diesjährigen Literaturnobelpreis. Deutsche waren in diesem Jahr nicht unter den Preisträgern. Die Steakhouse-Unternehmerin Block ist im Prozess um die Entführung ihrer Kinder vom Kronzeugen der Anklage belastet worden. Es handelt sich um den Geschäftsführer einer israelischen Sicherheitsfirma. Er sagte vor dem Hamburger Landgericht aus, Block habe ihn gebeten, einen Plan auszuarbeiten. Die Anklage wirft ihm vor, im Auftrag von Block ihre beiden jüngsten Kinder entführt zu haben, die beim Vater in Dänemark lebten. Block bestreitet dazu, den Auftrag gegeben zu haben.
Ein entscheidender Moment im Prozess gegen Christina Block. An Verhandlungstag 24 kommt jetzt der Mann zu Wort, der die Kinder entführt haben soll. Die Tochter des Gründers der Restaurantkette Blockhaus soll die Entführung laut Anklage beauftragt haben.
Zentral war heute natürlich das mit der Vernehmung der Zeugenaussage des mutmaßlichen israelischen Mitbeschuldigten begonnen werden konnte.
Abgeschirmt von der Öffentlichkeit wird der ehemalige israelische Berufssoldat in das Gericht gebracht. Er soll der Chef der Gruppe gewesen sein, die in der Silvesternacht 2023 die beiden jüngsten Blockkinder hier aus Dänemark nach Deutschland entführte. Dort lebten sie nach einem Sorgerechtsstreit bei Blocks Ex-Mann. Der wurde bei der Tat verletzt. Vor Gericht erzählt der Israeli heute von gemeinsamen Chatgruppen, Treffen in Hamburg und Geldzahlungen. Das Landgericht Hamburg muss nun klären, wie glaubwürdig das ist. Block und ihr Lebensgefährte Gerhard Delling, der wegen Beihilfe angeklagt ist, bestreiten die Vorwürfe, es habe keinen Auftrag gegeben. Seit Prozessbeginn ist das Interesse der Öffentlichkeit groß. An die 100 Medienvertreter haben sich angemeldet. Podcasts beschäftigen sich im Detail mit der Verhandlung. Und Reporterinnen wie Stefanie Lamprecht berichten per Live-Ticker aus dem Gerichtssaal. Ein Balanceakt.
Im besten Fall kann es eine aufklärerische Funktion haben. Im schlechtesten Fall ist es Entertainment auf Kosten einer sehr tragischen Geschichte.
Kann diese Art der Berichterstattung auch das Verfahren beeinflussen, wie einige Kritiker befürchten?
Das Gericht ist ja aber nun nicht vor dem Live-Ticker, sondern sitzt auf seiner Richterbank im Saal und hört tatsächlich nur, was sagen die Zeugen.
Der zentrale Zeuge aus Israel wird morgen seine Aussage fortsetzen.
Die Vereine der Fußball-Bundesliga der Frauen haben seit heute einen eigenen Ligaverband, die Frauen-Bundesliga FBL. Doch die Gründung verlief alles andere als harmonisch. Vergangene Woche war es zu einem offenen Streit zwischen dem Deutschen Fußballbund und den Clubs gekommen. Sie warfen dem DFB vor, Absprachen gebrochen zu haben.
Es könnte ein großer Tag für den deutschen Frauenfußball sein. Mit der Gründung eines eigenen Ligaverbandes soll die Frauenbundesliga professioneller und attraktiver werden. Nicht zuletzt geht es auch ums Geld.
Ein Beispiel sind immer die Medienrechte, weil natürlich, das kennen wir aus dem Männerfußball, am Ende die Clubs Inhaber ihrer Medienrechte sind und natürlich auch eine Entscheidung darüber treffen müssen, wie sie verwertet, wie sie quasi wirtschaftlich entwickelt werden können, um am Ende daraus eine höhere Wertschöpfung zu betreiben, als das aktuell ist.
Eigentlich war geplant, dass der Deutsche Fußballverband und der Frauenligaverband ein gemeinsames Unternehmen gründen. Nach Streitigkeiten bleibt der DFB aber außen vor. Obwohl eine Einigung zunächst als sicher galt, gab es plötzlich Differenzen bei Stimmrechten und Verteilung von künftigen Einnahmen.
Wer trifft denn am Ende die Entscheidung für die wichtigsten Themen? Das ist aus unserer Sicht schon auch immer Konsens gewesen, dass wir die meiste Arbeit sozusagen leisten und auch das unternehmerische Risiko tragen.
Die 14 Bundesliga-Clubs investieren in den kommenden Jahren bis zu 700 Millionen Euro in den Frauenfußball. Ein Vielfaches mehr als der DFB.
Wir haben auch auf der Grundlage aus unserer Sicht uns verständigt auf eine Zusammenarbeit mit dem DFB. Ich würde mir wünschen, dass der DFB auf diese Linie zurückkehrt oder wieder einschwenkt. Dann kann ich mir eine Zusammenarbeit natürlich sehr gut vorstellen.
Der DFB wollte sich heute nicht äußern, will aber an seiner Investition von 100 Millionen Euro in den Frauenfußball festhalten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 11. Dezember.
In den nächsten Tagen setzt sich wieder Hochdruckeinfluss durch. In feuchter Luft bleibt es aber oft trüb. Heute Nacht verlagert sich ein Regenband von der Mitte in den Südosten und löst sich dort morgen auf. Neben dichten Wolken und Nebel gibt es am Tag auch Sonnenschein, am häufigsten in der Mitte. Meist bleibt es trocken, am Nachmittag kann es ganz im Nordosten etwas regnen. In der Nacht Tiefstwerte meist von 9 bis 4, in Alpennähe bis minus 1 Grad. Morgen werden zwischen 6 Grad im Bayerischen Wald und 12 Grad am Rhein erreicht. Am Freitag oft stark bewölkt. Größere Chancen auf Sonne gibt es Richtung Nordosten und im Bergland im Süden. Am Samstag in der Nordwesthälfte ab und zu Regen, Sonntag wieder verbreitet trockenes, aber wolkenreiches Wetter.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es um das Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Jessie Wellmer fragt, ob Australien Vorbild für uns sein könnte. Und wir blicken mit einem Gerichtsreporter auf den Blog-Prozess in Hamburg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.